Ostern ist ja vorbei. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen runterfahren. Ich habe so dieses Jahr richtig gut gemerkt, ja, es ist tatsächlich etwas ruhiger, denn es läuft rundherum viel, viel weniger. Und dann tut das gut. Ja, das Leben geht aber weiter. Und auch damals, als Karfreitag und Ostern war, ging das Leben dann auch weiter. Oder Karfreitag, der Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dann kam Ostern, der Heilige Geist kam in den toten Leib Christi hinein. Er wurde lebendig und gleichzeitig wurde er damals eingesetzt als Hohenpriester. Dann hat er den Himmel durchschritten, ging vor den Thron Gottes, hat sein Blut gezeigt, hat dem Vater gesagt, ich bin für die Menschen gestorben. Er hat Sühne geschaffen dort vor dem Vater, sodass der Vater im Himmel die Welt mit sich selber versöhnt hat. Soweit kennt man ja die Geschichte. Ja, und jetzt? Was kommt nachher? Jetzt kommt so eine Zeit, die ist ein bisschen schwierig, oder so 40 Tage. Ja, dann ist dann Jesus aufgefahren. Würde das dann heißen, dass Jesus 40 Tage doch noch weiter bei den Jüngern war, das dann irgendwie aber doch nicht? Was ist das für eine Zeit? Hey, super toll, dass ihr dieses Thema mal anschneidet. Was war in diesen 40 Tagen? Nun, wir lesen in der Apostelgeschichte 1, Vers 3, dort steht, Jesus redete während diesen 40 Tagen vom Reich Gottes. Na gut, da steht jetzt nicht so viel, aber offenbar war das nötig. Jesus musste nochmals beginnen und sagen, schau mal, das Reich Gottes ist einem Fall so und so. Offenbar hatten es da die Jünger überhaupt nicht geschnallt. Und wie wenig die das kapiert haben, das kommt in Lukas 24 gut zum Ausdruck. Das ist so der Text, wo zwei der Jünger unterwegs waren, zur kleinen Stadt Emmaus. Die war so 11 Kilometer westlich von Jerusalem. Jetzt war Ostern geschehen, Jesus ist auferstanden, aber gesehen hatten sie noch nicht. Gut, jetzt wird es Abend, die gehen wieder nach Hause. Es waren zwei Jünger, die nicht zum Zwölferkreis gehörten, sondern die sonst zum erweiterten Jüngerkreis gehörten. Jetzt sind die da unterwegs, etwa 2 Stunden dauert das zu Fuß. Und plötzlich erscheint Jesus neben ihnen. Er gibt sich aber so als Tourist, würden wir heute sagen. Und die hatten ihn nicht erkannt, dass es Jesus ist. Und dann haben die da miteinander geredet, die gingen da zu dritt und so weiter. Und jetzt lesen wir da in Lukas 24, Vers 16. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Ja, da kommt schon die Frage, Jesus, hättest du es nicht ein bisschen einfacher machen können? Er hätte sagen können, hey, hallo, ich bin's im Fall, so, und dann hätten die da das Problem nicht gehabt. Warum lässt Jesus die zwei Emmaus-Jünger leiden? Schon nicht so freundlich, hä? Er hätte es wirklich anders machen können. Aber das war verborgen und es erinnert mich an den Text von Johannes 20, 15. Da kommt die Maria zum Grab. Jesus offenbart sich ihr, aber sie meint, es sei der Gärtner. Redet noch mit ihm, wo hast du ihn hingelegt? Er sagt dann, hallo, ist im Fall anders. Aber warum macht das Jesus so komisch? Konnte man ihn nicht erkennen? Hatte er einen anderen Leib? Ja, wie war das in diesen 40 Tagen? Ja, ist doch noch interessant. Jetzt hier im Vers 17 haben wir gelesen, Jesus stellt eine Frage. Ja, das ist vielleicht ganz bewusst. Er hat sich vielleicht ganz bewusst nicht sofort offenbart, dass die Menschen überlegen mussten, stimmt eigentlich, wie ist denn das? Er stellt eine Frage. Heute würde man sagen, er ist ein super Coach. Coaches stellen Fragen. Wie viele Fragen hatte Jesus gestellt? Na, etwa 100. Also wenn wir alle 4 Evangelien, wo das drinsteht, was mit Jesus gewesen ist, Jesus hat etwa 100 Fragen gestellt, wenn wir die doppelten, weil es dieselbe Geschichte ist, wieder wegnehmen. 100 Fragen. Warum stellt man Fragen? Damit man zum Nachdenken kommt. So, jetzt sind die zwei da unterwegs und die haben überhaupt nichts mehr kapiert. Und Jesus stellt eine Frage, dass sie überlegen müssen. Es geht dann weiter, Vers 17. Dann ins 18 hinein, da blieben sie traurig stehen und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Ja, schon die zweite Frage. Warum macht man das? Ja, wenn man Fragen stellt, dann muss man selber hirnen. Ja, was ist eigentlich gewesen? Und kommt euch das, was da jetzt gewesen ist, damit Karfreitag und Ostern, kommt euch das bekannt vor? Habt ihr das vielleicht mal gehört aus den Schriften des Alten Testamentes? Also der Teil der Bibel, der geschrieben wurde, bevor Jesus da war, steht vielleicht dort etwas? Oder habe ich nicht schon etwas gesagt und ihr könntet euch daran erinnern? Oder es ist viel nachhaltiger, wenn man nicht einfach peng die Realität hört, sondern wenn man selber überlegen muss und darauf kommt. Ja, wie war das eigentlich? Und das ist vielleicht ein Grund, warum Jesus sich nicht peng einfach offenbart hatte. Er wollte die Leute mitnehmen, dass sie es verstehen. Ja, sie hatten es eben nicht verstanden. Und das heißt dann im Vers 19, sie aber sprachen zu ihm, ja, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet wurde, mächtig in Taten und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantworteten und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das ist vielleicht auch so ein Grund, warum sie Jesus nicht erkannten. Es müsste doch anders gewesen sein. Also jetzt war doch Jesus da. Ich meine, der hatte so viele Zeichen und Wunder getan. Menschen wurden gesund. Das ist doch eindeutig der verheißene Messias. Und jetzt stirbt der ihnen unter den Händen weg. Und die Römer kreuzigen ihn. Die Oberen, die vom eigenen Volk, die übergeben den, dass der gekreuzigt wird. Ja, also wenn er doch der Messias gewesen wäre, dann hätte er sich doch gewehrt. Das kann ja gar nicht sein. Aber jetzt ist er weg. Und darum, wenn jetzt Jesus plötzlich da neben ihnen läuft, also Jesus kann es ja sicher mal nicht sein, denn der ist ja gestorben. Und darum, wenn Maria jetzt plötzlich da Jesus sieht, ja, ist ja fast schon logisch, dass sie sagt, ja, das muss wohl der Gärtner sein, denn Jesus kann es ja nicht sein. Das ist vielleicht mit ein Grund, sie hatten so ein anderes Denken, dass das doch gar nicht sein kann, dass das Jesus ist. Ja, was hatten sie denn von Jesus erwartet? Oder wir lesen da, wir dachten, er sei es, der uns jetzt endlich mal befreien würde von diesen ekelhaften Römern. Ja, das waren ja schon ekelhafte Typen. Oder denken wir daran, das Volk Israel war seit dem Jahre 722 vor Christus, zumindest das Nordreich Israel, nicht mehr frei. Denn da waren dann die Assyrer gekommen und haben das Nordreich eingenommen. Und dann im Jahre 586 vor Christus, da kamen die Babylonier, haben das Südreich Juda noch eingenommen. So, man war 70 Jahre in der Gefangenschaft. Die konnten dann schon zwar zurückkommen, aber dann waren die Medo-Perser da. Und dann kamen die Griechen und dann kamen die Römer. Und seit Jahrhunderten hatten sie keine Freiheit mehr. Und wenn jetzt doch der Messias kommt, was würde denn der machen? Was steht denn im Alten Testament, in diesen alten Schriften, wenn der Messias kommt, was geschieht dann? Und dann liest man dort, dass Gott ein Reich aufrichten wird, ein Friedensreich. Und dass dieser Messias, der da verheißen ist, das ist der König, der dann da ist. Also man hat doch erwartet, dass jetzt Jesus kommt mit Ross und Wagen und Armee und Krone. Und jetzt war Jesus da. Der war in einer kleinen Krippe ganz ärmlich auf die Welt gekommen. Also das wird es wohl nicht gewesen sein. Sogar Johannes der Täufer hat dann, als er im Gefängnis war, seine Kollegen gesagt, du frag den mal, sag mal, bist du es jetzt oder ist das nur so ein Vording? Man konnte das nicht so einordnen. Ist jetzt Jesus der Messias oder nicht? Also wenn er es wäre, dann hätte er sich nicht ans Kreuz schlagen lassen. Dann hätte er sich gewehrt. Dann hätte er einen Blitz vom Himmel fallen lassen und alle Römer wären tot gewesen. Und dann hätten wir unser Friedensreich. Halleluja. Aber das ist nicht gekommen. War Jesus vielleicht doch nicht der verheißene Messias? Ja, wir hofften es, aber jetzt ist ja klar, er war es eben nicht. Jetzt ist er tot. Und die ganze Hoffnung fällt zusammen. Und wir merken, warum Apostelgeschichte 1,3 sagt, dass Jesus in den 40 Tagen über das Reich Gottes reden musste. Sie mussten das zuerst mal ordnen können und Jesus musste helfen. Du sag mal, ihr schnallt das total nicht, wie das die Schriften zu lesen sind. Es geht dann da weiter in Vers 23b. Und über all das ist heute der dritte Tag, da dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh nach dem Grab, beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen aber und sagen, ja, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Ja, jetzt wird das Chaos noch größer. Also gut, der ist tot. Ja, okay. Und jetzt sei er aber auferstanden. Oder Jesus ist am Karfreitag um 9 Uhr morgens gekreuzigt worden. Nachmittags um 3 ist er gestorben. Und man hat ihn sofort vom Kreuz nehmen müssen, damit er während des Sabbats, dann am Samstag, nicht am Kreuz hängt. Sonst wird das Land verunreinigt. Also sofort ins Grab. Ja, aber jetzt ist der Sabbat angebrochen, jetzt konnte man Jesus nicht salben. Man musste also warten, bis Sonntag wird, so jetzt kann man salben. Jetzt gehen die dorthin, diese Frauen dachten noch, wie bringen wir den großen Stein da weg. Sie kommen hin, der Stein ist aber weg. Ja, der Gärtner hat ihn wohl noch verschoben, irgendwie so. Wie geht das? Jetzt leuchtet da der Engel, der sagt, er ist auferstanden. Die kommen zurück und sagen das den Jüngern. Ja gut, die Frauen, die waren damals im Gericht nicht zugelassen als Zeugen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das gar nicht stimmt, das ist so ein bisschen, oder so, ja, ist ja logisch, oder? Die Frauen sagen, dass das stimmt wohl nicht. Und dann rennt der Petrus hin und geht sehen, ja, tatsächlich sind nur noch da die Grabtücher dort. Was ist gelaufen? Denn wenn Jesus auferstanden wäre, dann hätte er sich ja erzeigen müssen. Dann hätte man ihn sehen müssen. Jawohl, jetzt ist es klar, aber das ist er ja nicht, oder? Ist niemandem erschienen. Jawohl, den Emmaus-Jüngern, aber das wussten sie ja nicht. Also, das ist alles ein bisschen chaotisch dort gewesen. Da funktioniert doch etwas nicht. Und dann 24, einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Ja, vielleicht stimmt es ja gar nicht mit der Auferstehung. Also, die waren total aus dem Häuschen, diese Emmaus-Jünger konnten nicht einordnen, was da warum wie gewesen ist. 25. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Aha, da braucht es offenbar Glauben für etwas. Und jetzt sagt Jesus, hört doch mal, all das, was jetzt da gewesen ist, das steht im Fall schon in den Propheten. Ja gut, wo steht das in den Propheten? Es müsste ja irgendwo stehen. Na gut, also irgendwo müsste es stehen in den Propheten. Jesus ergänzt noch im Vers 26, musste nicht der Messias dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Und jetzt erzählt Jesus das, wie von ihm geschrieben steht, dort schon bei Mose, nochmals 1.500 Jahre vorher. Und dann bei den Psalmen, etwa 1000 vor Christus. Und dann die Propheten, einige Jahrhunderte vorher. Wow, da steht doch alles. Gut, denen macht's Klick. Nein, noch nicht ganz. Sie sind dann nach Emmaus gekommen. Die haben dann noch das Abendmahl gehalten. Jesus hat es ausgeteilt. Plötzlich macht es ihnen Klick, aber zack, Jesus ist wieder weg. Oder wir merken, das war nicht so eine normale Zeit, Jesus ist einfach dort. Sondern Jesus war nur so punktuell da, zack, da und zack, wieder weg. Ja, das kann man erst recht nicht einordnen. Und jetzt haben sie ihn erkannt, es war schon Abend, die sind nochmals zurückgerannt. Sie hatten dann nur noch 1,5 Stunden, nicht mehr 2 Stunden. Sie wollten das denen erzählen, Christus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen, die haben gesagt, ja, wir wissen es inzwischen, ihr hättet dort bleiben können. Ja gut, also, Christus ist auferstanden. Und jetzt erscheint ihnen Jesus allen miteinander und sie hatten es trotzdem nicht geglaubt. Jetzt heißt dann Vers 39, wo Jesus dann sagen muss, seht meine Hände und meine Füße, ich bin selbst. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie aber noch immer nicht glauben konnten vor Freude und sich wunderten, sprach er, jetzt kommt wieder eine Frage, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Offenbar war das Aussehen von Jesus ein bisschen anders. Ja, wie sah der aus? Oder Jesus war der Erste, der den Auferstehungsleib erhalten hat. In 1. Korinther 15 wird das ausgeführt. Dann, wir sind jetzt noch auf dieser Welt, in einer Welt, wo alles altert und irgendwann stirbt es dann. Man spürt es, ich habe schon ein bisschen weißere Haare als auch schon und so weiter. Aber dann, wenn wir den Auferstehungsleib erhalten, werden wir dann einen Körper haben, der nicht mehr altert. Einen Körper, der nicht mehr anfechtbar ist in der Sünde, sondern wir können dann so leben, wie das Gott gemacht hat. Ja, Frage, wird es dann, wenn man nicht mehr altert, wird es dann Menschen geben, die wie Kinder aussehen und andere, die wie Greisen aussehen? Oder könnte es allenfalls vielleicht sein, dass dann einfach alle irgendwie 30-jährig oder so aussehen? Oh, wir wissen es nicht, oder? Das steht ja nicht, aber man altert ja nicht. Könnte es sein, dass das Aussehen von Jesus ein klein wenig anders war als vorhin und er darum nicht sofort erkannt wurde? Und da er ja plups einfach so da war und zack wieder weg war, also das könnte ja ein Geist sein. Und darum glaubten die das nicht. Gut, jetzt konnten sie ihn berühren, dann hat er noch etwas Fisch gegessen. Ja doch, also da muss wohl schon etwas Körperliches da sein, aber doch irgendwie auf einer anderen Dimension. Hey, das wird sackspannend, wenn wir dann den Auferstehungsleib haben. Ja, wir werden es dann sehen. So, jetzt glaubten sie es langsam. Und dann heißt es im Vers 44, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Ja, das ist jetzt aber komisch. Ich meine, jetzt sind das 40 Tage von Ostern bis Auffahrt. Und er sagt, ja, damals noch war ich bei euch, offenbar war er jetzt nicht mehr in gleicher Art und Weise bei euch. Also jetzt gerade zwar schon, aber nicht grundsätzlich in diesen 40 Tagen. Jesus war offenbar bereits beim Vater, aber ab und zu hat er sich noch gezeigt, so ab und zu mal. Und dann erst nach Auffahrt hat er sich dann nur noch ganz, ganz selten gezeigt. Ich nehme mal an, dass Jesus vielleicht da und dort doch mal noch erschienen ist irgendwo, vielleicht auch bis heute, aber ab dann ist er in dem Sinne weg. Also es waren so ein bisschen Übergangszeiten, diese 40 Tage. Und dann fährt er weiter, Vers 44, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Jetzt stellt sich doch nochmals die Frage, wenn Jesus sagt, da steht ja alles schon bei Mose, kennt jemand einen Vers in den 5 Büchern Mose, wo etwas über Jesus steht? Kennt jemand einen Vers? Da muss ja irgendetwas stehen, sonst hätte es Jesus nicht zweimal gesagt. Gibt es wenigstens einen Vers? Vielleicht würden wir 5. Mose 18, Vers 15 nehmen, wo Mose sagt, einen Propheten wie mich wird Gott euch eines Tages mal schenken, den sollt ihr dann hören. Gibt es sonst noch einen Vers? Das sind alles Verse bei Mose. Oder schwarz sind die Verse aus dem Alten Testament und rechts davon blau sind die Verse, die im Neuen Testament zitiert werden. Es gibt insgesamt 353 Verse im Alten Bund, die im Neuen Bund zitiert werden. Und 181 Verse von denen sind sogenannte Reflexionsverse. Das heißt, das sind Verse, die sagen, so wie es im Alten Testament steht, so ist es jetzt durch Jesus respektive in der Gemeinde erfüllt. Und jetzt merken wir, da hat es aber hoge viel Verse in den Büchern von Mose, die auch über Christus reden. Und jetzt hat Christus gesagt, aber nicht nur bei Mose, sondern auch bei den Psalmen. Und wir merken, bei den Psalmen, das ist ja voll von Christus. Oder Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt beschreibt, wie Jesus da am Kreuz ist. Und sie haben die Kleider unter sich geteilt. Psalm 31, Psalm 110. Und wir merken plötzlich, wow, das Neue Testament zeigt uns ja, wie das Alte Testament über Christus spricht. Und bei den Propheten, ja, wir sind voll von Christus, oder da, Jesaja sowieso. Und dann ab Kapitel 40, wo das Trostbuch bei Jesaja beginnt, bis dann zu Kapitel 55, bis dahin. Das ist eine so große Dichte. Und dann Jesaja 53, oder? Da ist die Dichte, bis da. Da ist die Dichte am größten. Fast jeder Vers von Jesaja 53 wird im Neuen Testament zitiert und auf Christus bezogen. Und plötzlich merken wir, das ist ja tatsächlich so, dass ganz viele Verse im Alten Testament von Christus sprechen. Ich nehme da den Vers aus Apostelgeschichte 26 dazu. Dort geht es um Paulus, wo Paulus sagt, ich sage nichts, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen soll. Doppelpunkt, dass Christus leiden müsse und als erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht dem Volk und den Heiden. Hey, Paulus sagt nichts, als was das Alte Testament sagt. Das Neue gab es ja noch gar nicht. Und der konnte all das, was er über Christus gesagt hat, alles aus dem Alten Testament nehmen. Hey, das finde ich faszinierend. Und da geht es noch weiter, Apostelgeschichte 28, ganz am Schluss der Apostelgeschichte, wo es heißt im Vers 23, da erklärte und bezeugte Paulus ihnen das Reich Gottes, eben das, was Jesus eben auch erklärt hat in den 40 Tagen, und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Aha. Also das Alte Testament muss voll sein von Versen über Jesus. Ja gut, dann müsste ich aber sagen, dann ist das schon noch ein bisschen wenig. Jetzt haben wir da 181, die direkt auf Jesus gehen. Gibt es noch mehr Verse im Alten Testament? Ja, jetzt haben wir einen Abschnitt im Alten Testament. Und ein Vers von diesem Abschnitt wird im Neuen Testament zitiert und es wird dort gesagt, das hat sich durch Jesus erfüllt. Hey, dann könnte es doch sein, dass dort, wo dieser Vers im Alten Testament steht, der ganze Abschnitt messianisch ist. Also, dass dann auch die Verse vorher und nachher auch von Jesus reden, wenn der eine Vers eindeutig über Jesus redet. Also klar, der Sinnzusammenhang muss derselbe sein, aber könnte es nicht sein, dass wenn ein Vers im Abschnitt messianisch ist, dass der ganze Abschnitt messianisch ist? Ja, wenn das so wäre, dann sind wir bereits über 700 Verse, die im Alten Testament über Jesus sind wir fast bei 1600 Versen im Alten Testament, die über Jesus sprechen. Hey, so genial! Über fast 1600. Das ist eindeutig mehr als das Lukas-Evangelium. Also wir haben so quasi ein fünftes Evangelium im Alten Testament. Wir müssen die Verse einfach finden. Ich mache es bei mir so, jetzt hat es da gerade nichts, dass ich so einen roten Strich auf die Seite mache, dann weiß ich, dieser Vers wird im Neuen Testament zitiert und im Ente dasselbe. Das sind die Verse, die kommen aus dem Alten Testament. Und wenn man jetzt irgendein Buch so aufschlägt, dann mache ich es pink. Oder die pinken Verse, das sind die, die messianisch sind. Und dann beginnt das Alte Testament zu lesen. Und das hat Jesus den Emmaus-Jüngern und später dann der ganzen Jüngerschaft erklärt. Da gibt es also offenbar noch etwas anderes. Also genial, wie das gegangen ist. Man merkt, die Jünger merken, das Alte Testament kann man, darf man nicht konsequent buchstäblich auslegen.
Oder das war das Problem bei den Juden damals, die hatten das Alte Testament konsequent buchstäblich ausgelegt und sind darum genau am Messias vorbeigegangen. Weil sie hatten das Reich Gottes als ein buchstäbliches Reich bezeichnet, als ein äußeres politisches Friedensreich. Jetzt kommt aber Jesus, er schenkt das Friedensreich, aber es ist eben ein Friedensreich im Herzen. Und jetzt begannen die Jünger zu merken, wir müssen immer bei den Prophezeiungen schauen, ist das im übertragenen geistlichen Sinne zu verstehen oder im buchstäblichen Sinne. Also wenn Jesus da am Kreuz hängt und er wird dir in die Ferse stechen, während der Messias dem Teufel da den Kopf zertreten wird, dann hat Jesus nicht am Kreuz so gemacht, weil da eine Schlange da hochgekommen ist. Sondern das ist im übertragenen Sinne zu verstehen. Oder wenn wir da, Jesus spricht davon, Büffel haben ihn umlagert, als er am Kreuz war. Da gab es nicht Büffel, die da waren. Das ist im übertragenen Sinne. Wenn Jesus davon spricht, dass Berge erniedrigt und Täler erhöht werden sollen, dann geht es da nicht um eine geologische Umformatierung des Gesteins oder irgendwie so, sondern das ist eine geistliche Bahn, die entsteht. Oder auch im Neuen Testament, wenn Jesus sagt in Johannes 2, brecht den Tempel ab, in 3 Tagen habe ich ihn wieder aufgebaut, dann hatten die Jünger erst im Nachhinein kapiert, da redet Jesus ja gar nicht von vom äußeren Tempel, sondern von seinem Leib. Nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und jetzt hatten die Jünger begriffen, so muss man offenbar das Alte Testament lesen und verstehen. Oder wir würden in der Fachsprache sagen, Jesus hatte einen Hermeneutikkurs gegeben. Jetzt verstehen die's. Also, man liest, indem man schaut, wie legt das Neue Testament es aus, und dadurch erkennen wir, ist es geistlich oder im buchstäblichen Sinne zu nehmen. So, dann bringt man das hin. Jetzt geht es da weiter in Lukas 24, Vers 45. Da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden muss. Na gut, da würden wir jetzt sagen, Jesaja 53, das leuchtet uns jetzt ein, denn das hatten die Leute ja nicht verstanden. Apostelgeschichte 8, der Kämmerer, der kommt, diesen Text liest, und dann hat er doch den Philippus gefragt, sag mal, von wem redet da der Prophet? Von sich selber? Oder redet er von einem anderen, vielleicht der Jeremia? Oder redet er vom Volk Israel, das leiden muss? Aber dass der Messias leiden muss, ja, das geht ja schon gar nicht. Und jetzt merken wir, Jesaja 53 redet eben davon. Und dass er aufersteht von den Toten am 3. Tag. Ja, wo steht das im Alten Testament? Zum Glück haben wir da Apostelgeschichte 13, wo 3 Verse zitiert werden, wo es um die Auferstehung geht. Okay, haben wir auch verstanden. Und dass gepredigt wird in seinem Namen. Das steht alles schon im Alten Testament, dass die ganze Welt das Evangelium hört. Umkehr zur Vergebung der Sünden. Jetzt kann man dann Vergebung haben, was bisher nicht möglich war durch das Opfer. Unter allen Völkern, also dass wir auch als Heiden dazugehören können, steht alles schon im Alten Testament. Von Jerusalem an seid ihr Zeugen, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ja, was hat denn der Vater verheißen dort im Joel 3, dass noch eine Geistesausgießung kommt? Steht alles schon im Alten Testament. Und jetzt merken wir, das hat Jesus eröffnet. Und darum musste er 40 Tage zuerst einmal noch vom Reich Gottes reden, damit das einigermaßen Klick macht. Gut, jetzt ist vielleicht eine Woche oder so, wir wissen es nicht ganz genau, vergangen. Und jetzt erscheint Jesus plötzlich wieder und er bläst sie an, seine Jünger, und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Ja, also sag mal, hatten die denn nicht schon den Geist? Was hat jetzt da Jesus gemacht? Ist ja auch so etwas in diesen 40 Tagen. In Johannes 14, Vers 17 steht, der Geist ist jetzt bei euch und er wird dann aber in euch sein. Aha, das war die Wiedergeburt von den Jüngern. Das heißt, sich Jesus zuwenden, das konnten sie in den Zeiten vorher, als Jesus da war. Aber gerechtfertigt und wiedergeboren werden, das geht erst, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Ah, jetzt haben wir doch nochmals etwas, was wir da erkennen können. Oder? Wir sind, wenn wir an Jesus glauben, in Christus. Das heißt, wir sind mit ihm zusammen, so wie ich da ein Buchzeichen nehme, dann bin ich in Christus. Und jede Bewegung, die das Buch macht, macht das Buchzeichen mit. Und so ist es bei uns, wenn wir an Jesus glauben. Jesus ist gekreuzigt worden und die Schrift zeigt uns, dass wir mitgekreuzigt sind. Er ist gestorben, wir sind mitgestorben. Wir sind verwachsen mit ihm, wir sind mitbegraben. Das heißt, unsere Bekehrung, unsere Hinwendung zu Jesus entspricht dem Tod von Jesus. Also so wie Jesus gestorben ist und wir in ihm sind, stirbt auch unser alter Mensch. Und dann ist Jesus aber auferweckt worden, wir sind mit auferweckt, wir sind mit lebendig gemacht worden. Wir leben jetzt mit ihm, das entspricht unserer Wiedergeburt. Das heißt, die Auferstehung Jesu an Ostern entspricht unserer Wiedergeburt. Und dann ist Jesus 40 Tage später aufgefahren in den Himmel. Er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Er hat seine Herrschaft eingenommen. Und jetzt sind wir aber in Christus. Das heißt, dass wir mit eingesetzt sind. Gott hat uns mit eine Position, eine Berufung gegeben. Und dass diese Berufung nicht nur einfach da ist und Gott sagt, mach mal, hat er gesagt, ich fülle euch noch mit Gaben ab. Ich beschenke euch mit Gaben, damit ihr umsetzen könnt, wozu ihr berufen seid. Das heißt, die Auffahrt und seine Position einnehmen entspricht bei uns der Berufung und dem Gabenempfang. Und dann noch das Vierte. Er hat dann die Kraft, den Heiligen Geist ausgegossen am Pfingsten. Das entspricht bei uns dann der Geistestaufe. Also weil wir in Christus sind, wird das, was ihm ist, uns angerechnet. Und das sind so die Dinge, die Jesus erst nach der Auferstehung erklärt hat. Das sind die Dinge, die noch nicht möglich waren, bevor Jesus auferstanden ist. Denn wir sind gerechtfertigt und wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, wie es im 1. Petrus 1,3 heißt. Absolut genial, dieser Heilsplan, den Gott da hat. Hey, wir dürfen daran glauben. So genial. Hey, lass uns Gott Danke sagen. Und da bin ich mal gespannt, was da für Fragen reingekommen sind. Vater im Himmel, wir danken. Wir danken für diesen genialen Plan, dass du das so durchgezogen hast. Von allem Anfang an hast du das so geplant und aufgezogen. Danke für deinen Tod. Danke für deine Auferstehung. Danke, Jesus, für dein Sühneschaffen. Aber auch für die Erklärung, die du dann nachher gegeben hast, sodass wir heute verstehen können, wie alles zusammenhängt. Danke, dürfen wir dein Wort haben, dürfen wir darin graben und ganz, ganz stabil eingewurzelt in dir sein, weil wir wissen dürfen, worum es geht. Vielen Dank.